Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
So geht es nicht weiter. Da sind sich Bundesregierung, Arbeitgeber und Gewerkschaften einig. Deutsche Arbeitnehmer brauchen mehr Weiterbildung. Bettina Stark-Watzinger, die Bundesbildungsministerin, führte dieser Tage an. Warum?
Es gibt eine Schätzung, die sagt, dass bis 2030 knapp 4 Millionen Beschäftigte ihr Tätigkeitsfeld ändern werden. Das sind knapp 10%.
Für jeden Zehnten also bedeutet das in den kommenden Jahren neue Aufgabenfelder und entsprechende Weiterbildung. Doch auch alle anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen sich anpassen an einen sich schnell wandelnden Arbeitsmarkt. Deshalb präsentierten das Bundesbildungs- und das Bundesarbeitsministerium in dieser Woche eine überarbeitete nationale Weiterbildungsstrategie. Wir haben über die Ankündigungen berichtet. Doch was könnte hinter diesen vielen wohlmeinenden Worten stecken für jeden Einzelnen? Welche konkreten Angebote? Das ist eines unserer Themen in den kommenden 25 Minuten. Ich bin Thekla Jahn. Willkommen. Was ist gefragt in der Arbeitswelt? Welche Kompetenzen? Da sind gerade heute die Ergebnisse des Jobmonitors reingekommen. Die Auswertung von 48 Millionen Online-Stellenanzeigen zwischen 2018 und 2021 zeigen, die sogenannten Soft Skills haben an Bedeutung gewonnen. Und zwar die klassischen Kerntugenden: Einsatzbereitschaft, Teamfähigkeit und Selbstständigkeit. Deutlich wichtiger als früher sind mittlerweile auch die sogenannten Frustrationstoleranzen und eine positive Grundeinstellung. Außerdem, dem zunehmenden Homeoffice sei es geschuldet, werden Präsentationsfähigkeit und ein sicherer Umgang mit Daten immer häufiger gefordert. Und dann sind da noch die Deutschkenntnisse. Sie werden in vielen Branchen zur Schlüsselkompetenz. Ein Zeichen, so die Studienautoren der Bertelsmann Stiftung, dass der Fachkräftemangel groß und in den Stellenanzeigen auch ausländische Fachleute angesprochen werden sollen. Über die Fachinhalte sagt der Jobmonitor nicht so viel, aber die sind ja je nach Beruf auch ganz unterschiedlich und sie ändern sich. Und da kommt wieder die Weiterbildung ins Spiel und die kann und wird zu großen Teilen digital sein. Thomas Wagner war für uns in Stuttgart auf einer vom baden-württembergischen Kultusministerium organisierten Tagung. Sie beschäftigt sich heute mit der digitalen Zukunft. Wie verändert sich die Weiterbildung?
Beispiel: Weiterbildung auf dem flachen Land. Bislang häufig ein schwieriges Unterfangen.
Die waren teilweise komplett ausgeschlossen aus allen Angeboten wegen der fehlenden Mobilität. Das heißt, wer alt auf dem Dorf ist, der fährt abends und am Wochenende kein Bus mehr. Die konnten bei nichts mitmachen. Ja, die waren komplett ausgeschlossen.
Und genau das hat Susanne Benewitz und ihrem Team von der Volkshochschule Biberach und Laubheim in Oberschwaben keine Ruhe gelassen. Unterstützt vom Land Baden-Württemberg brachte sie daher kürzlich ein Pilotprojekt auf den Weg.
Dabei geht es um die Digitalisierung des ländlichen Raums. Und das ist eine ziemlich große Herausforderung. Das funktioniert zum einen durch Kooperation mit den ganzen kleinen Volkshochschulen und durch Kooperation mit vorhandenen Netzwerken. Das heißt, auf den Dörfern, das sind Seniorenverbände, Umweltverbände, lauter Vereine.
Auf diesem Weg kommen Weiterbildungsangebote auf die Dörfer. Die Volkshochschule Biberach sammelt alle Angebote aller Kooperationspartner und spielt diese Angebote wieder an alle Vereine und Verbände, die mitmachen, digital aus. Doch damit nicht genug. Im Rahmen des Pilotprojektes erhalten die Vereine auf den Dörfern auch so etwas wie digitale Hilfestellung, erklärt Susanne Benewitz.
Da haben wir dann tatsächlich Digitalmentoren auf den Dörfern, die dann den Leuten einzeln helfen, dass die mitmachen können, zum Beispiel bei Online-Kursen oder solchen Dingen.
Resonanz groß, Nachfrage riesig, Ausweitung auf andere Regionen alsbald vorgesehen. So jedenfalls hieß es am Vormittag auf dem Kongress rund um die digitale Weiterbildung in Stuttgart. Digitale Angebote sorgen dafür, dass mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als noch vor ein paar Jahren erreicht werden können, erklärt Katrin Harrmeister im baden-württembergischen Wirtschaftsministerium für Weiterbildungsprojekte zuständig. Nach ihrer Beobachtung
sind die neuen Formen der digitalen Weiterbildung insbesondere auch für kleinere Unternehmen sehr interessant, weil das kennen Sie, wenn Sie nur 5 oder 10 Mitarbeiter haben, einen Kollegen abzustellen für eine Weiterbildungsmaßnahme ist natürlich für das Unternehmen immer sehr schwierig. Und mit neuen hybriden Formen sind ganz andere Möglichkeiten entstanden.
Hybride Formen, das bedeutet, ein Großteil der Angebote wird digital vermittelt, mit Präsenzveranstaltungen jeweils am Anfang und am Ende eines Kurses, das sei auch für kleinere Unternehmen zu stemmen. Und damit ließen sich in der Summe mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erreichen. Hier das Beispiel der Volkshochschule, die dank der Digitalisierung Weiterbildung aufs flache Land bringt. Dort das Beispiel dafür, dass die berufliche Weiterbildung durch die Digitalisierung an Fahrt gewinnt. Grund genug für die Politik, solche Angebote zu unterstützen.
Wir haben gerade auch in der digitalen Weiterbildung bei uns auch Geld in die Hand genommen.
Demnächst so Baden-Württembergs grüne Kultusministerin Theresa Schopper 40 Millionen Euro. Auf Bundesebene hat Bundesarbeitsminister Heil in dieser Woche im Zuge der Fortschreibung der nationalen Weiterbildungsstrategie ein Qualifizierungsgeld ab dem kommenden Jahr angekündigt. Allerdings, bei digitalen Weiterbildungsangeboten dürfe man die Augen nicht vor Risiken und Nebenwirkungen verschließen. Ilka Koppel als Juniorprofessorin Weiterbildungsexpertin an der Pädagogischen Hochschule Weingarten.
Die wenigsten wissen, was mit ihren Fußspuren passiert, die im Internet hinterlassen werden. Im Berufskontext haben wir schon viel gehört, auch von Situationen, wo Arbeitgeber dann Strukturen schaffen, die einer Art Überwachung gleichen, weil es auch einfach jetzt möglich ist, muss man sagen. Und da, glaube ich, wird uns noch ziemlich viel Spannendes begegnen und haben wir noch ziemlich viel zu tun.
Und viel zu tun gibt es auch im Hinblick auf ein weiteres Problem, so die baden-württembergische Kultusministerin Theresa Schopper.
Ja, es ist erschreckend. Wir haben 10% funktionale Analphabeten bundesweit.
Und gerade die lassen sich nicht so ohne weiteres motivieren, digitale Weiterbildungsangebote anzunehmen. Umso wichtiger, so die Ministerin, hier mit den Bemühungen nicht nachzulassen.
Weil sie gerade, wenn die Digitalisierung in ihrem Arbeitsbereich eine zunehmende Rolle spielt, eben mit ihren Mechanismen das Defizit, was sie haben, ja zu vertuschen, da nicht mehr weiterkommen. Und das ist wichtig, dass wir die dann in Weiterbildungsangebote mit reinnehmen.
Weiterbildungsangebote, die von den sogenannten funktionalen Analphabeten durchaus angenommen werden, wenn sie richtig aufbereitet und adressiert sind. Zum Beispiel als App auf dem Smartphone, so Ilka Koppel von der Pädagogischen Hochschule Weingarten.
Die Personen, die nutzen Smartphones, die nutzen WhatsApp, um entsprechend mit dieser Herausforderung, dass man nicht richtig lesen und schreiben kann, umzugehen.
Im Digitalen liegen also jede Menge Weiterbildungschancen. Thomas Wagner über eine Fachtagung in Stuttgart zum Wandel der Weiterbildungsangebote. Eines der Reizthemen ist das Gendern, seit einigen Jahren schon. Sei es in den Universitäten, sei es in anderen öffentlichen Institutionen, zum Beispiel auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die Diskussionen übers Gendern sind nicht entschieden, vielleicht müssen sie das auch gar nicht und es bleibt in unserer freien Gesellschaft jedem freigestellt, ob er oder sie gendert oder nicht. Aber fürs Gendern bestraft zu werden, ist genauso wenig akzeptabel, wie zum Gendern genötigt zu werden. Und da sind wir in Halle an der dortigen Universität. Ein Politikprofessor, der dort Lehrveranstaltungen hält, hat seinen Studierenden verboten zu gendern. Mittlerweile hat er sich in der Sache auch an den Landtag gewandt. Ein Politikum. Was ist da los? In Halle. Niklas Ottersbach, unser Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt, ist der Sache nachgegangen.
Es ist nicht ganz leicht, mit Professor Jürgen Plön übers Gendern zu sprechen. Der 64-Jährige schreibt auf eine erste Deutschlandfunk-Anfrage, er habe kein Vertrauen in den Sender, weil in diesem Programm selbst gegendert werde. Sprich, der Deutschlandfunk ergreife Partei in der Sache. Nach einem telefonischen Vorgespräch hat es dann doch geklappt. Mit dem Hinweis darauf, dass es im Deutschlandfunk jeder halten könne, wie er möchte. Ich als Autor gendere zum Beispiel nicht. Am Ende hat Politikprofessor Jürgen Plön einem Interview dann doch zugestimmt.
Wobei ich durchaus unsicher bin, ob das eine gute Entscheidung war.
Man hört's an der Tonqualität, es ist ein Skype-Gespräch, denn Jürgen Plön lebt nicht in Halle, sondern in Neuss in Nordrhein-Westfalen. Er ist an der Uni Halle habilitiert und hält dort seit 16 Jahren Blogseminare ab. Er ist also kein berufener Professor, hat kein Büro und keine Angestellten. Schon im vergangenen Jahr hat Jürgen Plön ein Schreiben an seine Seminarbesucher gerichtet. Der Tenor: Plön erwarte, Zitat, deutsche Hochsprache. Denn der Politikprofessor habe immer wieder feststellen müssen, dass einige Studenten bei Referaten gegendert haben. Das sei nicht wissenschaftskonform, so Jürgen Plön.
Gendersprache entstammt einem spezifischen Milieu. Sie ist eine Kunstsprache einer Minderheit. Selbstverständlich sprechen wir heute anders als vor 500 Jahren. Das ist völlig normal. Aber das ist basisdemokratisch. Das geht von der Gemeinschaft der Muttersprachler aus. Wer gezielt gegen diese Regeln, die sich die Sprachgemeinschaft im Konsens gegeben hat, verstößt, der spaltet die Gesellschaft.
Tatsächlich, nach der Ankündigung, Gendersprache als Fehler zu markieren, sei zumindest in schriftlichen Seminararbeiten kein Binnen-I mehr vorgekommen, sagt Jürgen Plön. Eine Sprachform, bei der Männer und Frauen gleichermaßen angesprochen werden, da liege aus Plöns Sicht ein fachlicher Fehler vor.
Wenn ich höre die Memme, dann denke ich ausschließlich an einen Mann. Das heißt, Genus und Sexus sind zweierlei und diese Fehlinterpretation ist ideologisch geprägt.
Schon im April 2021 sind daraufhin in der Stabsstelle Vielfalt und Chancengleichheit der Uni Halle Beschwerden eingetroffen. Jan-Niklas Reiche studiert Politikwissenschaft an der Uni Halle und ist Sprecher des Studierendenrats. Ein Aufeinanderzugehen in der Genderfrage sei schwierig, sagt er.
Wir wollen keine Genderpflicht. Wir wollen nicht, dass jeder unbedingt gendern muss, sondern wir wollen, dass man sich halt einfach aussuchen kann, je nachdem, was man für eine politische Überzeugung hat. Deswegen gab es gar nicht so viele Schlichtungsmöglichkeiten, weil wir uns eben auf seine Radikalforderung, muss man einfach so sagen, dass Gendern bei ihm absolut untersagt ist in Hausarbeiten, nicht einlassen können, von unseren Überzeugungen her.
Die Uni Halle schreibt auf Anfrage, dass sich Jürgen Plön zu keiner Zeit um ein klärendes Gespräch mit dem Dekanat oder dem Rektorat bemüht hätte. Die Martin-Luther-Universität Halle verweist darauf, dass ein Verbot von gendersensibler Sprache den Bewertungsspielraum eines Prüfers überschreiten würde. Zitat:
Eine Anfechtung derartiger Prüfungsentscheidungen im Klageverfahren wäre daher voraussichtlich aussichtsreich.
Deswegen gehören seit dem Sommersemester 2022 Plöns Seminare nicht mehr zu den Wahlpflichtveranstaltungen, sprich, sie sind nicht prüfungsrelevant. Und nun? Jürgen Plön verzichtet in diesem Wintersemester darauf, Lehrveranstaltungen an der Uni Halle anzubieten. Doch der 64-Jährige hat noch nicht abgeschlossen mit der Gendersache.
Ich erwarte, dass der Landtag auf meine Petition hin die Standards der Wissenschaftsfreiheit für das Land Sachsen-Anhalt noch einmal klarlegt und dass die dann auch an der Martin-Luther-Universität respektiert werden.
Noch in diesem Herbst wird sich der Magdeburger Landtag mit dem Thema Gendern an Universitäten befassen. Jürgen Plön selbst wird sich jetzt Vorträgen widmen und einem Buchprojekt. Sein Thema: der parlamentarische Hinauswurf, Sitzungsausschlüsse im Deutschen Bundestag. Plön beschäftigt sich unter anderem mit Jutta Oesterle-Schwerin von den Grünen. Eine Abgeordnete, die sich schon um geschlechtergerechte Sprache bemühte, bevor es das Gendern überhaupt gab. Professor Jürgen Plön bleibt sich thematisch also treu.
Kleine Bildungsfrage zwischendurch. Wie lange dauerte der längste Lehrerstreik? Antwort: 3,5 Monate. Und wo? In Norwegen.
Campus und Karriere. International.
Mehr als 8000 Lehrer waren es zuletzt, die in Norwegen streikten, seit Monaten für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen und für mehr Anerkennung des Berufs. Jetzt ist der Streik zu Ende, doch nicht, weil sich die Tarifparteien einigen konnten, sondern weil die Regierung eingegriffen hat. Doch zur Befriedung der Situation, vor allem zur Zufriedenheit der Lehrer, ist es nicht gekommen. Ihr Frust ist groß. Aus Norwegen Sigrid Harms.
Biologielehrer Dag Christiansen hat die letzten Wochen nicht im Klassenzimmer, sondern in einem Zelt vor dem Schuleingang verbracht. Seit Ende der Sommerferien im August haben er und rund 30 andere Lehrer an der Oberstufe in Ås, südlich von Oslo, die Arbeit niedergelegt. Sie fühlen sich zu schlecht bezahlt für den Job, den sie machen.
Das ist stadig flere problemer.
Immer mehr Schüler haben psychische Probleme und die Schulen sollen das lösen, nicht das Gesundheitswesen. Wir bekommen immer mehr Aufgaben, für die wir nicht ausgebildet sind. Mehr als 8000 Lehrer haben in den letzten 14 Wochen in Norwegen gestreikt. Es war der längste Arbeitskampf bisher. Die Pädagogen fühlten sich in den Tarifrunden der letzten Jahre übergangen. Sie hätten mehr Aufgaben, aber nicht mehr Geld bekommen, klagen sie. Vor allem während der Corona-Pandemie hätten sie unter unvorhersehbaren Umständen sehr viel und hart gearbeitet. Wenn wir wie alle anderen Arbeitnehmer Sonntagsarbeit und Überstunden bezahlt bekommen hätten, hätten wir ein Jahresgehalt extra kriegen müssen. Unser Gehalt ist wie ein kleines Stück Kuchen.
Den Lönner wie fick war ett Stücke Kake.
Nach Auffassung der Gewerkschaften wirkt der Lehrerberuf dadurch unattraktiv. 20% der ausgebildeten Lehrer in Norwegen wechseln innerhalb der ersten 10 Jahre in einen anderen Beruf, zeigen Zahlen des Amtes für Statistik. Der Ausbildungsverband schätzt, dass heute 17.000 Lehrer fehlen. Die Lücke werde mit nicht ausgebildeten Vertretungen gestopft. Nach 2 harten Corona-Jahren forderten die Lehrer mehr Geld von ihren Arbeitgebern, den Kommunen, und mehr Anerkennung. Denn während die Krankenpfleger von der Bevölkerung mit Applaus bedacht wurden und zu den ersten zählten, die eine Impfung bekamen, wurden die Lehrer ohne jeden Schutz in die Schulen geschickt. Christiansen und seine Kollegen fühlen sich nicht wertgeschätzt. Zu Recht, sagen auch einige Schüler. Ich finde, der Lehrerjob sollte einen viel höheren Status haben. Sie sind unsere Zukunft.
Die Lehrer, Barna, die haben die Barna's Raumtid,
sagt der 18-jährige Hermann aus der 13. Klasse. Sein Mitschüler Benedikt stimmt ihm zu. Ich habe großes Verständnis und ich bin sicher, dass alle Schüler hinter den Forderungen der Lehrer stehen. Dass die Kommunen so auf sie herunterschauen, finde ich nicht in Ordnung. Doch 14 Wochen Arbeitskampf blieben ergebnislos. Die Kommunen und die Lehrergewerkschaften konnten sich nicht einigen. Die Belastung für die Schüler wuchs von Woche zu Woche. Schließlich griff die Regierung zum letzten Mittel und erklärte den Streik für beendet. Das kann sie, wenn Gesundheit und Leben auf dem Spiel stehen. Das war eine große Enttäuschung. Wir hatten gehofft, dass die Politiker, die bestimmen, was in der Schule passiert, auch für unsere Gehälter Verantwortung übernehmen, sagt Dag Christiansen. Auch die kommunalen Arbeitgeber beklagen, dass man sich nicht einigen konnte. Auch für sie sei es eine Niederlage, sagte deren Vertreterin Gunn-Marit Helgesen im norwegischen Rundfunk. Aber man müsse die Interessen aller Angestellten berücksichtigen. Wir hatten 2 Jahre mit Pandemie. Wir brauchen alle Berufsgruppen im kommunalen Sektor. Von der Krankenschwester, dem Altenpfleger und der Reinigungskraft bis zum Pädagogen im Kindergarten. Die hatten es in der Pandemie genauso schwer wie die Lehrer. Dass die Regierung den Streik beendet hat, löse nicht den Konflikt, meint Dag Christiansen und weist auf die nächste Tarifrunde im Mai hin. Der Konflikt kommt immer wieder auf den Tisch, bis wir eine Lösung finden. Und die Lösung ist, dass wir besser behandelt werden. Wenn nicht, mache ich mir über die norwegische Schule der Zukunft große Sorgen.
Lehrerstreik in Norwegen, die Gründe, schlechte Arbeitsbedingungen und mangelnde Wertschätzung. Beides trifft auch auf deutsche Lehrer zu und das ist bei dem derzeit schon großen Lehrermangel hierzulande nichts, was uns unbesorgt zurücklassen sollte. Wie können wir den Lehrerberuf wieder attraktiver machen, mehr Lehrkräfte gewinnen? Diese Frage beschäftigt uns bei Campus und Karriere in der kommenden Woche in einer Schwerpunktreihe zum Lehrkräftemangel. Seit Jahren baut die Türkei ihren Einfluss in Afrika massiv aus, auf wirtschaftlicher, politischer und kultureller Ebene. Eine besondere Rolle spielt dabei die Bildungspolitik. Die Türkei unterhält in Somalia, Nigeria oder dem Sudan an die 200 Schulen. Zugleich vergibt sie jedes Jahr tausende Stipendien an junge Afrikaner, die für ein Studium in die Türkei kommen, eine begehrte Zukunftsperspektive. Für die Erdogan-Regierung ist es vor allem ein effektives außenpolitisches Instrument. Christina Karasu.
Ein moderner Campus, schnelles Internet und ein Rektor, der sich oft um die ausländischen Studierenden kümmert. Hisene Dodo Djibrina studiert gerne im beschaulichen Sakarya, 120 Kilometer östlich von Istanbul. Er stammt aus Zentralafrika, kam bereits vor 11 Jahren dank eines Stipendiums der Religionsbehörde Diyanet in die Türkei. Hier machte er zuerst seinen Schulabschluss, dann einen Bachelor und derzeit einen Master in internationalen Beziehungen. Mittlerweile spricht Hesene fließend Türkisch, hat sich an die manchmal befremdlichen Blicke der Stadtbewohner gewöhnt. Für ihn war die Türkei schon als Jugendlicher in Afrika ein Sehnsuchtsort, erinnert er sich.
In meiner Nachbarschaft gab es Freunde, die bereits in der Türkei studierten. Wegen ihnen habe ich mich entschieden, auch zu kommen. Die Türkei nutzt den Bildungsbereich ja ganz bewusst als Softpower, verspricht sich davon wirtschaftliche Vorteile. Viele Menschen in Afrika wiederum erinnern sich positiv an das Osmanische Reich und erleben die türkischen Hilfsorganisationen vor Ort. Wenn du dann in der Türkei studierst und in deiner Heimat von dem Land erzählst, weckt das großes Interesse.
Die Türkei hat in den letzten Jahren ihren Einfluss auf dem afrikanischen Kontinent massiv ausgebaut. Die Erdogan-Regierung steigerte seit ihrer Machtübernahme die Zahl der türkischen Botschaften in Afrika von 12 auf 44. Keine Airline fliegt mehr Ziele in Afrika an als Turkish Airlines. Der Kontinent ist ein wichtiger Absatzmarkt für türkische Kampfdrohnen oder Textilien. Die Türkei sucht in Afrika politische Verbündete und neue Absatzmärkte, erklärt Mürsel Bayram, Leiter des Afrika-Forschungsinstitutes der Universität Ankara.
Die wirtschaftliche und politische Bedeutung Afrikas nimmt international stetig zu. Die Türkei ist in Afrika aktiv, weil sie diesen Trend nicht verpassen will.
Das Bildungswesen ist ein wichtiges Standbein dieser Strategie. So unterhält die Türkei in Afrika an die 200 Bildungseinrichtungen, von der Vorschule bis zur Universität. Ursprünglich wurden sie von der islamischen Gülen-Bewegung gegründet. Doch nach dem Putschversuch 2016 übernahm vielerorts die der Erdogan-Regierung nahestehende Mahdi-Stiftung das Ruder. Sie will die Kinder der afrikanischen Eliten erreichen. Viele von ihnen studieren anschließend in der Türkei. Beim Afrika-Gipfel im letzten Dezember in Istanbul traf sich Staatspräsident Erdogan mit afrikanischen Studenten.
Türkei, ikinci vatanınız olarak kabul etmenizi.
Ich bitte Sie, die Türkei als Ihre zweite Heimat zu betrachten. Wenn Sie in Ihre Herkunftsländer zurückkehren, wird jeder von Ihnen uns dort als ehrenamtlicher Vertreter der Türkei und der türkischen Nation vertreten. Wir wiederum werden Sie während Ihrer Ausbildung hier und auch nach Ihrem Abschluss durch unsere Einrichtungen tatkräftig unterstützen.
Schon im Jahr 2012 hat die Erdogan-Regierung ein neues staatliches Stipendienprogramm begonnen. Bisher haben laut offiziellen Angaben des türkischen Präsidenten rund 14.000 afrikanische Studierende davon profitiert. Das Interesse an dem Programm ist mit der Zeit enorm gestiegen, so Afrika-Experte Bayram.
Bisher gab es weltweit 359.000 Bewerbungen für ein Türkei-Stipendium. 32% davon kamen aus Afrika. Die meisten Stipendien werden nach Somalia, Ägypten, den Sudan, Äthiopien, Tunesien und Algerien vergeben. Man kann also sagen, dass die meisten Bewerber aus muslimischen Ländern kommen oder Stipendien an Studenten aus Ländern vergeben werden, mit denen wir die intensivsten Beziehungen unterhalten.
Die religiöse Dimension schwingt in vielen Bildungsprogrammen mit. In der Türkei locken zudem islamische Gemeinschaften mit günstigen Wohnheimplätzen, Ausflügen und Abendessen. Dahinter steckt eine Strategie der religiösen Diplomatie, meint Afrika-Forscher Mehmet Baydemir.
So setzen afrikanische Studenten, die in der Türkei an religiösen Imam-Hatib-Schulen oder Theologiefakultäten studiert haben, diese Glaubensdiplomatie in ihrer Heimat in die Tat um. Jemand, der in der Türkei Religionsunterricht erhalten hat und etwa nach Nigeria zurückkehrt, kann und soll dort das türkische Verständnis des Islam stärken.
Student Hisene Dodo Djibrine ist selbst gläubiger Muslim. An der Türkei interessiert ihn jedoch weniger die Religion, sondern die wirtschaftlichen Möglichkeiten. Nach seinem Abschluss will er in seine Heimat zurückkehren und Handel mit der Türkei betreiben.
Das war's von Campus und Karriere. Fürs Interesse dankt Thekla Jahn.